Umkehr als Weg in die Zukunft, so der Titel der Predigt heute. Und ich habe nochmal den Jesaja-Text mitgebracht, den Friedhelm uns eben als Lesungstext vorgelesen hat. Und zwar wird dieser Text in jüdischen Synagogen an einem besonderen Sabbat gelesen, und zwar an dem Shabbat Shuvah. Das bedeutet, kehre um. Ein Sabbat der Umkehr. Und dieser Tag ist eingebettet in die hohen Feiertage des jüdischen Kalenders, nämlich zwischen dem Neujahrsfest und dem großen Versöhnungstag. Dazwischen liegen 10 Tage, mittendrin dieser Sabbat. Es sind 10 Festtage, um sein Leben wieder Gott zuzuwenden. Ein Upgrade für die Gottesbeziehung sozusagen. Eine Zeit der intensiven Begegnung mit ihm. Und ich finde, das ist bei uns ein bisschen ähnlich. Denn wir haben von heute gesehen, grob ungefähr, auch noch 10 Tage in dieser Passionszeit vor uns, bis wir den großen Versöhnungstag feiern können und daran denken, was dafür nötig war. Karfreitag. Noch etwa 10 Tage, wo wir uns auch darauf einstimmen und vorbereiten können. Und ich lade dich einfach ein, wenn du magst, nutze diese Zeit als eine Zeit, um dich Gott zuzuwenden, dich neu auf ihn auszurichten, ihn zu suchen, zu ihm zu rufen. Denn, wie es hier heißt, bei ihm ist viel Vergebung. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments. So war Gott schon immer. Und vielleicht kann uns der Predigttext von heute ein wenig dazu helfen, uns ermutigen, uns Gott ganz neu zuzuwenden, indem wir eine vielleicht besondere Facette herausgreifen, warum das nötig oder auch wichtig ist. Der Predigttext, das werden verschiedene Abschnitte aus Lukas 22 sein. Ein Text, der uns mitnimmt, und zwar mitten hinein in die Leidensgeschichte von Jesus. Wir lesen in Lukas 22, ab Vers 1. Da heißt es, das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen. Denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde, und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie hoch erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. Hier tritt jemand auf die Spielfläche, und zwar der Teufel. Wer ist er? Nun, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir noch 2 andere Namen, für noch mehr, aber 2 habe ich mal rausgegriffen. Der eine ist Satan, das kommt vom Hebräischen her und bedeutet Gegner. Er ist der, der gegen Gott agiert oder agieren möchte. Und ein 2. Name kommt aus dem Griechischen Diabolos, und das bedeutet wörtlich übersetzt der Durcheinanderwerfer. Und das beschreibt seinen Charakter oder sein Ziel ganz gut. Wer ist er? Wo kommt er her? Die Bibel verliert dazu nicht besonders viele Worte. Es gibt ein paar Hinweise, aus denen sich vielleicht ein gewisses Bild ergibt. Und zwar ist es so, dass Gott ja auch die Engel und die Engelwelt geschaffen hatte. Sie war ursprünglich auch vollkommen gut. Doch ein paar von diesen Engeln wenden sich ab von Gott, rebellieren gegen ihn, stellen sich gegen ihn. Und einer ist offensichtlich ihr Anführer, der Teufel. Ursprünglich auch ein Engel, der sich gegen Gott wandte, der Gottes Platz einnehmen möchte, sein möchte wie Gott, wenn wir das aus Jesaja 14 so übertragen können. Und der nicht nur Gottes Platz beanspruchen möchte, anstatt sich Gott unterzuordnen und ihn zu ehren, sucht er seine eigene Anbetung und der auf diesem Wege einen Schwung von Engeln mit auf seine Seite ziehen kann. So war das offensichtlich. Aber damit nicht genug, der Teufel versucht noch mehr auf seine Seite zu ziehen und da kommen wir nun als Menschen ins Spiel. Was möchte er tun? Der Satan versucht, Menschen davon abzubringen, an Gott festzuhalten. Das sehen wir bei Hiob sehr stark. Der Teufel versucht, Menschen zur Sünde zu reizen. Das sehen wir im Leben von David. Und wenn es ihm gelungen ist, einen Menschen zur Sünde zu reizen, dass er sich dafür auch entschieden hat, dann klagt er diese Menschen vor Gott an und sagt, schau mal, wie schmutzig dieser Mensch ist. Sieh, was er getan hat. Er hat sich von dir abgewandt, Gott. Das ist das Ziel des Teufels. Was tut er hier in unserer Geschichte in Lukas 22? Nun, wir haben gelesen, er ergreift Besitz von Judas. Wer war Judas? Nun, einer der 12, einer derer, die 3 Jahre lang so eng mit Jesus das Leben geteilt hat. Er war einer, der Wunder gesehen hat, Brotvermehrung, Heilungen. Er hat das gesehen, er war dabei, er hat die Worte von Jesus gehört. Und er war einer, der schon immer eine Schwäche fürs Geld hatte, der die gemeinsame Kasse von Jesus und den Jüngern verwaltete und immer etwas beiseite schaffte, wenn etwas hineingelegt wurde. So lesen wir in Johannes 12, Vers 6. Von diesem Judas ergreift der Teufel also Besitz. Wir erinnern uns daran, grundsätzlich ist der Mensch auf Gott hingeschaffen. Das ist die Grundidee der Schöpfung, dass der Mensch mit Gott in einer heilsamen Beziehung lebt, dass er ihn ehrt und Segen erfährt. Und genau das will der Teufel durcheinander werfen. Anstatt Jesus, dem Sohn Gottes, vertrauensvoll zu folgen, ihm zu ehren. Stattdessen greift Judas nach dem Geld und er greift zum Verrat. Das ist eigentlich verrückt, wenn wir uns das vor Augen führen. Er tauscht die Ausrichtung auf den Schöpfer, auf den Retter der Welt. Er tauscht die Ausrichtung auf den Gott des ganzen Universums ein, gegen einen kleinen Beutel mit Silberstücken. Wie kam es dazu? Wir schauen weiter in den Text hinein. Lukas 22 erzählt weiter. Als es Zeit war mit der Feier, und damit ist das Passafest gemeint, als es Zeit war mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis ich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Jesus feiert also mit seinen Freunden zum letzten Mal das Passafest. Und das Johannesevangelium erklärt ein bisschen genauer, was dort abgelaufen ist. Wir lesen in Johannes 13, der Vers 12. Da heißt es, Jesus, er war mit seinen Jüngern beim Abendessen und der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Also schon bevor dieses Abendessen überhaupt begann. Das tut er also, der Teufel. Er hatte Judas einen Gedanken ins Herz gelegt. Er macht ihm sozusagen Vorschläge. Noch ist es nur in seinem Herzen. Jesus setzt das Abendmahl ein, sie feiern es miteinander und direkt danach, nachdem sie es gefeiert haben, erklärt Jesus seinen 12 Jüngern, doch seht, der, der mich verrät, sitzt hier mit am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird. Und da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun würde. Ich empfinde das wie eine letzte große Warnung. Die Schwäche fürs Geld, die bei Judas zum wiederholten Plündern der Gemeinschaftskasse führte, hatten wir bereits genannt. Noch ist der Verrat für ein paar Silberstücke nicht getan. Noch könnte er die ernsten Worte von Jesus hören. Doch der Gedanke hatte offensichtlich schon zu viel Raum eingenommen. Judas hatte ihm die Tür geöffnet. Judas hat diesem Gedanken die Tür geöffnet. Und hier ist jetzt nicht so gut zu erkennen, aber hier öffnet Judas die Tür, um von Jesus wegzugehen. Und er öffnet damit praktisch dem Teufel die Tür. Es sieht hier, wenn wir die Ereignisse im Detail anschauen, nicht so aus, als müsste Judas gegen seinen Willen handeln. Vielmehr müssen wir festhalten, er widersteht ihm nicht und der Teufel flieht nicht von ihm. Wir können hier einmal Jakobus 4 mit ein paar Versen einschalten. Da heißt es, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Da sind wir ganz nah am Lesungstext aus Jesaja 55. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden. Aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Als würde das hinter diesen Worten von Jesus stehen, der dem Judas dort beim Abendessen noch sagt. Doch Judas lässt die Türe offen. Und der Teufel nimmt die offene Türe wahr und ergreift Besitz von ihm. Und Judas geht nach diesem Essen hinaus, so schreibt es, so heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 13, er geht hinaus in die Nacht. Schon vorher hat er alles eingefädelt und diesen Plan zum Verrat an Jesus setzt er nun um, Zug um Zug. Lass uns da nochmal draufschauen. Was war die Taktik des Teufels? Wie hat er das angestellt? Nun, wir hatten gesehen, er hat Gedanken ins Herz gegeben. Gut gesät ist halb gewonnen. Ich weiß nicht, was es genau waren für Gedanken bei Judas. Ob er vielleicht auch enttäuscht war von Jesus, sich das alles ein bisschen anders vorgestellt hatte. Ich weiß nicht, ob er dachte, ach, das mit Jesus, das wird sowieso nichts mehr. König? Bestimmt nicht. Er sagt ja selbst, dass er sterben wird. Ich klinge mich lieber aus. Ich nehme noch etwas Geld mit auf den Weg, besser vorsorgen. Waren es solche Gedanken? Keine Ahnung. Es steht nicht dabei. Wir wissen nicht im Detail, was in Judas vorging. Aber eins wissen wir. Die Saat ging auf. Der Teufel hat an dem wunden Punkt bei Judas angesetzt. Dem Geld. So offensichtlich sein Schwachpunkt. Und es ist dem Teufel gelungen, über diesen Weg Judas von seiner ursprünglichen Bestimmung wegzuziehen, nämlich Gott zu lieben, ihn zu ehren und anzubeten, in heilsamer Beziehung mit Gott zu leben und darin Segen zu erfahren. Und genau davon zieht ihn der Teufel weg. Und die Augen des Herzens von Judas, die bekommen einen Tunnelblick, der nur noch diesen Beutel hier sieht, nur noch das Geld, die Silbermünzen. Und dabei verliert er den Schöpfer des Universums aus dem Blick. Das ist tragisch. aber nicht neu. Schon immer hat der Teufel so gehandelt. Bei Adam und Eva im Garten war das genauso. Er hat Zweifel gesät, Gedanken fallen lassen. Ist Gott wirklich so gut? Enthält er euch nicht das Beste vor? Wäre anderes nicht viel erstrebenswerter, als mit diesem Gott unterwegs zu sein? Und zack, die Saat ging auf. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Was ist dein Wunderpunkt oder meiner? In welchem Bereich ist bei mir eine Tür leicht zu öffnen? Ist mein Wunderpunkt vielleicht der Punkt Sexualität oder Geld oder Macht? Wo kann einer dieser Punkte ein Einfallstor sein, wo der Teufel dir Gedanken ins Herz sät, die dich von deiner ursprünglichen Bestimmung wegziehen wollen? Nämlich von dieser Beziehung zu Gott, von einer Haltung, die ihn ehrt und den Nächsten liebt. Der Teufel ist geschickt. Er weiß um unsere Angriffsflächen und er schüttelt dort gern einmal. Wir lesen weiter in diesem Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendessen. Da heißt es: Simon, Simon, sagt Jesus zu Petrus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das heißt doch, der Teufel muss um Erlaubnis fragen. Nur wenn Gott es zulässt, kann er hier handeln und die Freunde von Jesus durchschütteln. Durchschütteln wie den Weizen im Sieb. Das hat man damals gemacht, um Spreu und Steinchen vom Weizen zu trennen. Es ist wie ein Testen der Treue, wer auf der Seite Gottes übrig bleibt und wen der Teufel für seine Seite gewinnen kann. Bei Judas war er erfolgreich. Warum also nicht bei den anderen 11 Jüngern? Und warum erst recht nicht bei uns heute? Bei mir? Schütteln, das geht hin und her. Das ist nicht nur einmal ein kurzer Ruckler, sondern wer den Weizen im Sieb schüttelt, der schüttelt hin und her, wiederholt. Hiob konnte davon ein ganzes Buch schreiben. Und vielleicht könntest du das auch. Und vielleicht kennst du das auch. Lebenssituationen, die dich durchschütteln, wiederholt. Aber dann sagt Jesus hier, und dann heißt es hier, Jesus aber tut Fürbitte. Dem Monatslied von dem Löwen und dem Lamm, das wir letzten Sonntag gehört haben, bestimmt bald wieder, da heißt es, er kämpft unsere Kämpfe. Jesus kämpft unsere Kämpfe. Nicht nur der Teufel redet vor Gott über uns, um uns schütteln zu dürfen oder uns anzuklagen. Nein, auch Jesus, der Sohn, redet vor Gott, dem Vater, mit uns. Nicht nur für Petrus, hier ist der Schwerpunkt auf ihm, aber in Johannes 17 heißt es, Jesus hat für alle gebetet. Nicht nur für die Jünger damals, auch für uns heute. Aber hier heißt es, er tritt ein im Gebet, jetzt hier auch gerade für diesen Simon Petrus, damit er und auch damit wir bei allem geschüttelt werden, unseren Glauben und unser Vertrauen auf Gott nicht verlieren. Damit das Vertrauen nicht stirbt und der Glaube nicht aufhört zu existieren. Damit er nicht nachlässt, damit er nicht erlöscht und ausgeht. Ich weiß noch gut, beim Jungscherzeltlager, als ich einmal dabei war, da gab es kleine Workshops und auch so im Pfadfinderstil. Und ein Workshop war Feuer machen. Und der Stefan Kaiser hat diesen Workshop gemacht und hat uns erklärt, mit welchen Materialien man anfangen muss, dass das Feuer sich entzündet und wie, was man danach drauflegen muss. Erst das Nadelholz, das brennt besser als anderes und so weiter. Und er sagte, ein Feuer muss gepflegt werden. Und das fand ich eingängig. Ein Feuer muss gepflegt werden. Und ich glaube, auch ein Glaubensfeuer möchte gepflegt werden. Und mir ist dabei das Bild bei dem Feuer eines Kohlenfeuers nochmal eingefallen. Hier sind Kohlen, die sich gegenseitig auch wärmen und entzünden können. Wo vielleicht mal einer Kohle die Wärme ausgeht, im Bild gesprochen, vielleicht einer Kohle aufgrund von echtem gerüttelt und geschüttelt werden, der Glaube droht auszugehen, dass sie eingebettet in ein wärmendes Umfeld, das sie stärkt, das sie vielleicht einmal mitten durchträgt über eine Durststrecke und wieder neu entzünden kann. Deshalb möchte ich dir zurufen, bleib in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, wo du vielleicht in schwierigen Zeiten bist und dein Glaube droht zu verlöschen. Da darfst du erstens wissen, Jesus betet für dich, und das zweite, eine Gemeinschaft kann dich mittragen. Judas tut es leider nicht. Er öffnet die Tür und geht raus in die Nacht. Eine Kohle, die rausgeht aus diesem Feuer, wird verlöschen. Bei Judas ging der Glaube aus. Und deshalb dieses dringliche Gebet von Jesus hier. Und diese dringliche Anrede, er sagt, Simon, Simon, und das ist doppelt wiederholt, und es zeigt ihm und es zeigt uns, wie wichtig dieser Simon dem Jesus ist. Obwohl Jesus schon weiß, dass dieser Petrus ihn bald verleugnen wird. Nicht verraten, verleugnen. Diese doppelte Anrede zeigt diese innere Nähe von Jesus zu ihm, trotz allem. Seine Zuneigung zu ihm und seine Sorge um ihn. Er nennt ihn hier nicht wie sonst Petrus. Petrus bedeutet Fels, aber das war Petrus hier nicht. Im Gegenteil, er wackelte bedenklich, er stolpert, er fällt. Das Verleugnen steht bevor, wird aber nicht das Ende sein. Es gibt die Möglichkeit zur Umkehr. Auch das haben wir in diesem Jesaja-Text, im Lesungstext gehört. Es ist aber entscheidend, diesen Schritt auch zu gehen. Und dieser Schritt zurück zu Gott ist möglich. Die Arme sind offen, bei ihm ist viel Vergebung, heißt es. Und das schon im Alten Testament. Und wenn er dann umgekehrt ist, so heißt es hier, dann soll er seinen Geschwistern im Glauben helfen, ebenfalls innerlich stark zu werden, fest im Vertrauen zu Jesus. Und das ist dieses Bild mit den Kohlen wieder, die sich gegenseitig unterstützen. Wir merken, wenn wir uns diese Abschnitte aus Lukas 22 anschauen, der Teufel ist geschickt und stark. Aber er ist nicht geschickter und nicht stärker als Gott, der himmlische Vater. Und an ihn wendet sich Jesus hier im Gebet. Und er ruft uns auf, dasselbe zu tun, wie wir im letzten Textabschnitt aus Lukas 22 für heute Abend sehen werden. Die Kraft des Gebets. Da heißt es ab Vers 39, dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennt er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniet er nieder und betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da schien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das ist interessant, das sagt Jesus zweimal hier. Zweimal sagt er, betet. Es rahmt diesen kleinen Abschnitt geradezu ein. Betet, und damit meint Jesus nicht, betet doch mal für mich, weil mein Weg, der wird sehr herausfordernd werden. Das sagt er hier nicht. Sondern hier im Lukas-Evangelium ist der Fokus allein auf die Jünger selbst. Jesus ruft, betet für euch. Wofür? Damit ihr nicht in Versuchung geratet. Das heißt auch, damit ihr in den Prüfungen und in den Anfechtungen und Versuchungen nicht zu Fall kommt. Damit euer Glaube nicht ausgeht, damit euer Vertrauen nicht verlöscht. Denn genau das wäre ja das Ziel des Teufels. Betet, dass er bei euch nicht zum Ziel kommt und euren Glauben und euch selbst nicht zu Fall bringt. Versuchung, das heißt vom Griechischen her auch, einen Angriff wagen. Der Teufel wagt einen Angriff, um uns von Gott wegzuziehen. Versuchung, das ist die Erfahrung eines Menschen, der mit Jesus unterwegs ist und erfährt, dass seine Kraft an seinem Glauben und an seiner Beziehung zu Gott rütteln und zerren möchte. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang einmal, das lesen wir im Markus-Evangelium, da sagt er, der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Vielleicht sagt ihr, ja, ich will dranbleiben. Petrus wollte das auch, da groß verkündet. Aber unsere Kraft ist zu klein dafür. Und deshalb fordert Jesus uns auf und ruft uns dazu auf, ins Gebet zu gehen. Und das hat er schon damals seinen Jünger gelehrt, vor vielen Monaten oder vielleicht sogar Jahren damals, als sie ihn einmal fragten, wie sollen wir denn beten? Und Jesus gibt ihnen das Vaterunser und dort ist diese eine Zeile dabei, führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, Vater, bewahre uns vor Wegen, die uns und unseren Glauben zu Fall bringen würden. Das kann mit Geld zusammenhängen. 1. Timotheus 6 wird davon erzählt, wie Gier Menschen in eine Falle treibt, die dann wie ein Klappnetz zuschnappt. Das erlebt Judas hier. Es kann aber etwas völlig anderes sein. Und deshalb die Bitte, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, reiß uns heraus aus der Macht des Bösen, nämlich des Teufels. Diese Bitte ist begründet, denn 1. Petrus 5 heißt es, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Ihr wisst ja, dass die Leiden, die ihr durchmacht, genauso auch euren Geschwistern in der ganzen Welt auferlegt sind. Ich weiß nicht, was dich durchschüttelt. Vielleicht sind es Glaubensfragen, Aussagen von Jesus oder Bibeltext oder Abschnitte, die sich dir einfach nicht erschließen wollen, wo einfach Fragezeichen für dich offen bleiben, was dich vielleicht in Glaubensnot bringt, was dich durchschüttelt, wo das Bild von Gott sich einfach nicht schließen will für dich und zu einem Bild zusammensetzen mag. Das kann durchschütteln, solche Fragen, die mit einem gehen. Vielleicht ist es die Tatsache, dass du Gott nicht so stark fühlst oder erlebst. Oder es sind Lebenssituationen, die dich förmlich hin und her schütteln, wie ein Weizenkorn im Sieb, und wo du einfach kein Land sehen kannst. Was auch immer dich durchschüttelt, ich rufe dir zu mit Hebräer 10, Vers 35. Ich rufe euch zu. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Tauscht es nicht ein gegen ein kleines Säckchen mit Münzen, sondern haltet eure Ausrichtung, euer Vertrauen, eure Beziehung auf Gott, auf Jesus hin, lebendig, was sich so sehr lohnen wird. Ich fasse zusammen, der Teufel ist geschickt. Er weiß um unsere Angriffsflächen und Schwachstellen. Er schüttelt uns dort gern einmal. Er möchte Gedanken in unsere Herzen säen, damit, wenn die Saat aufgeht, es uns von unserer ursprünglichen Beziehung wegzieht, nämlich der vertrauensvollen Beziehung zu Gott. Wie können wir dem widerstehen? Indem wir mit Gottes Hilfe die Türe zumachen und anstattdessen zu Gott hinlaufen. Indem wir zu Gott hinlaufen, in dem Bewusstsein, dass unsere eigene Kraft zu schwach ist, aber in dem Bewusstsein, dass Jesus selbst für uns eintritt im Gebet und dass er uns aufruft und sagt, steh auf und bete, dass dein Glaube in allem geschüttelt werden stehen bleibt, nicht ausgeht, sondern lebt. Laufe zu diesem Gott hin, der sagt, meine Arme sind offen, bei mir ist viel Vergebung. Zu diesem Gott hin, der die Hand ausstreckt und sagt, in dieser Hand bist du gehalten. In allem gerüttelt und geschüttelt werden. Hier bist du sicher. Jetzt und immer. Amen. Dann möchte ich einfach das, worum es in der Predigt ging, gerade noch praktisch werden lassen. Es ging in der Predigt darum, dass wir ins Gebet gehen sollen und dürfen, bei Gott um Kraft bitten können. Und genau das möchte ich tun, wenn ich jetzt um Gottes Segen bitte, dass wir mit seinem Segen, seinem Schutz, seiner Kraft in die neue Woche gehen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Gott, die Quelle aller Hoffnung, schenke euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. So segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Begleite euch in dieser neuen Woche und darüber hinaus mit seinem Schutz, seinem Segen, seiner Kraft, seinem Frieden. Amen.